Recht hören. Der Ecolex Podcast.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Recht hören, der Ecolex Podcast zum österreichischen und europäischen Wirtschaftsrecht. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und mir sei an dieser Stelle eine kurze Anmerkung in eigener Sache erlaubt. Unsere letzte Ausgabe des Podcasts hat innerhalb kürzester Zeit 1000 Downloads gehabt. Das ist, wie mir versichert wurde, ein recht schöner Erfolg für uns, für unser kleines Podcast-Vorhaben, das wir hier haben. Und darüber freuen wir uns ganz besonders und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie hier so zahlreich reingehört haben. Lag sicherlich auch an unserem Gast Stefan Berner und an dem Thema Gewährleistungsrecht letztes Mal, dass das Zuspruch so groß war. Heute müssen Sie wieder mit mir und Thomas Rabel, dem Chefredakteur der Ecolex und Rechtsanwalt in Wien, vorlieb nehmen, den ich an dieser Stelle recht herzlich begrüße.
Hallo Markus.
Hallo, servus, grüß dich. Ja, wir stehen heute ein bisschen unter Strom, könnte man wirklich fast sagen, dass sich unsere Themen sehr stark um Energie, ja, Energierecht drehen. Vorab aber, bevor wir vielleicht zu dem doch heute mal zum Hauptthema kommen, vielleicht noch wollen wir kurz einen Blick ins Gesellschaftsrecht werfen. Und zwar genauer um die Reform des Gesellschaftsrechts. Das geht ja schon jetzt einige Zeit lang im Regierungsprogramm, steht drinnen. Mhm. Regierungsparteien haben sich vorgenommen, hier das Gesellschaftsrecht ein bisschen zu modernisieren, um auch den neuen Ansprüchen gerecht zu werden. Stichwort Start-up-Unternehmen, die sehr
so wichtig sind, ja,
für ein Land oder auch für eine Wirtschaft. Und neue Gesellschaftsform, Austrian Limited. Und dazu haben wir in der neuen Ecolex ein paar Beiträge. Bitte streif sie ganz kurz
noch. Ja, also Streif, ich will nur vielleicht sagen, dass wir der diesmonatliche Schwerpunkt des Februarhefts der Ecolex befasst sich genau mit diesen Themen, die du jetzt angesprochen hast, Markus. Es geht hier sozusagen mit renommierte Autoren und Autorinnen von der Frau Professor Kals abwärts befassen sich mit diesen Themen, nämlich insbesondere mit einer mit möglichen Reform des Aktienrechts, mit den Diskussionslinien, die hier im Zusammenhang mit Einführung von neuen Gesellschaften Formen, wie du das eh schon erwähnt, insbesondere im Hinblick auf eine größere Flexibilität für Startups, für Gründungen etc. befassen.
Damit man das Ganze erleichtert.
Genau, damit man das Ganze erleichtert und abgerundet wird das auch durch einen Beitrag von Mitschka und Kernbichler zum Thema Mitarbeiterbeteiligung, dass man halt auch in dem Zusammenhang nicht nur eine Flexibilisierung der Gesellschaftsform, sondern auch der Entlohnung der neuen Gründer und der Mitarbeiter der neuen Gründer finden kann. Und da werden halt gewisse Diskussionslinien, wie gesagt, und Problemkreise aufgezeigt.
Ja, die Diskussionslinien sind ja wirklich, also es wurde schon wahnsinnig viel darüber geschrieben, das sieht man auch an diesen Beiträgen. Auch die Aktiengesellschaft soll ja fit, oder gibt Vorschläge, die Aktiengesellschaft so weit fit zu machen, dass sie auch Startups als Gesellschaftsform gut passt und ich habe dann auch noch rausgelesen, dass die GmbH und Co. KG zum Beispiel möglicherweise ein bisschen in die Jahre gekommen ist, die dann durch eine KG-MBH zum Beispiel auch ersetzt werden soll. Also ich denke, da ist noch viel Stoff für Diskussion und ich denke, wir sind aber noch nicht ganz am Ende angelangt.
Nein, es sieht so aus, also du sagst es richtig, es gibt ja wirklich da mittlerweile eine Unzahl von Publikationen. Vor kurzem ist ja, glaube ich, auch bei Manz sozusagen ein Band über die Austrian Limited und Vorschläge dazu erschienen. Da ist man aber trotz verschiedener, Lippenbekenntnisse der Politik noch nicht allzu weit. Ich meine, es ist schon weit gekommen, glaube ich, in den Überlegungen da. Ich glaube, das ist vieles in der Schublade, aber die Umsetzungsphase hat hier noch nicht begonnen.
Gut. Wir werden das weiter beobachten und wenn es dann wirklich mal greifbare Ergebnisse gibt, umsetzbare Ergebnisse, dann werden wir sicherlich darüber berichten.
Ja. So ist es, ja. Davon kann man ausgehen.
Kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Dem in Wahrheit oder einem Teil des EAG-Pakets. Thomas, wofür steht EAG?
Das ist ein erneuerbaren Ausbaugesetz, ein Gesetz, das ja in aller Munde ist jetzt mehrere
Sommer Monate. Sommer 2021.
Ne? 2021 in Kraft, also in Teilen in Kraft getreten, dann teilweise von der Kommission durch gewisse Abstimmungen noch bis Jänner oder Dezember 2021, Jänner 2022 verzögert, ist dann genehmigt unter Auflagen, dann hat es eine Novelle gegeben und jetzt tatsächlich im Februar 2022 kann man sagen, stehen wir mit dem vollen ERG-Paket da. Also das ERG ist da und ein paar Aspekte werden wir davon streifen.
Fein, ja. Ich glaube, ein wichtiger Bestandteil sind vor allem auch Förderregelungen.
So ist es, aber das ist eigentlich die Hauptregelung.
Ja, die Hauptregelung, aber wir konzentrieren uns heute mal vor allem auch auf die erneuerbare Energiegemeinschaften.
Ja, genau. Das ist genau.
Da habe ich natürlich ein paar Fragen. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, auch wenn man sich jetzt insgesamt erneuerbare Energien in aller Munde etc. Ja, ja. Auch Dezentralisierung irgendwo von so Stromlieferungen etc. Diese EEGs. Warum hat man diese Möglichkeit der Zusammenschließung, sage ich jetzt einmal, überhaupt geschaffen? Was ist der Hintergrund und was ist letztlich auch der Zweck?
Ich glaube, da muss man sicherlich also technische und auch, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitische Gründe unterscheiden. Also was es klar ist, warum man das jetzt machen muss, auch in Österreich einführen muss, liegt schlicht und ergreifend daran, dass das einfach das europäische Sekundärrecht so vorsieht. Also das heißt, es gibt es halt in den entsprechenden Richtlinien, sowohl im Strombereich als auch so im erneuerbaren Energiebereich, entsprechende Vorgaben, die man halt in Österreich umsetzen muss. Und das bedeutet, dass man in Österreich auch sogenannte Energiegemeinschaften, derer gibt es letztlich, wenn man das ein bisschen pauschal sagt, drei Formen einführen muss. Das ist die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, die es schon seit ein paar Jahren in Österreich gibt, die Bürgerenergiegemeinschaft und die sogenannte erneuerbare Energiegemeinschaft. Wir konzentrieren uns, das ist insbesondere heute in unserem Gespräch und das ist auch sozusagen der Ausfluss von einem Beitrag des Herrn Kollegen Zenz, der das sozusagen in der Februar-Ecolex im Detail beschreibt, auf diese erneuerbaren Energiegemeinschaften, die eben eingeführt wurden aus mehreren Gründen. Erstens, man will halt eine dezentrale Energieversorgung in Hinkunft fördern. Man soll gewissermaßen eine Art Demokratisierung der Energieaufbringung, des Energieverbrauchs auch rechtlich schaffen. Das heißt, das wurde ja sozusagen von der Politik auch in den letzten Jahren und Monaten immer damit propagiert, dass man sagt, es soll also quasi die Energiewende auch von kleinen Mann, von der kleinen Frau mitgenommen werden können. Und da soll man sich eben vergesellschaften können und insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energieträger, also sprich in erster Linie geht es hier um Photovoltaik, natürlich auch um Biomasse und ähnlichen erneuerbaren Energieträgern, hier ist gewissermaßen ja ein gemeinwirtschaftliches, sozioökonomisches Konstrukt schaffen, das halt eben sozusagen auf einer Gemeinwohlebene den kleinen Leuten auch dient. Das ist sozusagen diese gesellschaftspolitische Maßnahme, um die Energiewende quasi zu demokratisieren, wie das schön genannt wird. Technisch hat das auch einen gewissen Hintergrund, sogenannte dezentrale Erzeugung, also das ursprüngliche Stromsystem geht ja eher von zentralen Einheiten aus, aber auf diese Dezentralisierung, die natürlich technisch unglaubliche Herausforderungen schafft, das muss man bitte auch sagen, soll natürlich auch dazu dienen, die Versorgungssicherheit tatsächlich herzustellen oder zu verstärken, soll auch dazu dienen, dass man halt sozusagen tatsächlich die erneuerbaren Energieträger an den Markt führt, weil es ist einfacher, kleinere Einheiten von Photovoltaik zu kommen, als riesige Photovoltaikanlagen und so weiter und so fort.
Also da gibt es sicherlich technisch.
Ja, ich habe Blackout. Naja, Blackout sicherlich dient das auch in einer gewissen Maß zur Blackout-Vorsorge. Ich bin, wie gesagt, Jurist, wie du weißt, und kein Techniker. Ich glaube nur, dass diese dezentralen Einheiten natürlich einen Ausgleich schaffen. Das System muss immer ausgeglichen sein. Und wenn man mehr Bedarf hat, und wir brauchen ja immer mehr Strom, Stichwort Elektromobilität, Stichwort Wärme- und Heizungstausch und gehen in die Wärmepumpensituation und so weiter und so fort, bedeutet das natürlich, dass man mehr Strom braucht. Und man muss diesen Strom natürlich auch zu den Leuten bringen. Und wenn man halt, da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Man schafft also große Anlagen und baut riesige Leitungen und versucht das halt dezentral zu schaffen. Und dadurch wird sozusagen die Aufbringung diversifiziert. Das führt natürlich in Summe natürlich zu einer größeren Versorgungssicherheit und zu einem Ausgleich. Aber ich meine, ob das jetzt eine Blackout-Vorsorge per se ist, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Ja.
An diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften dürfen ja nicht alle teilnehmen. Also es ist ja,
so ist es, ja.
Es gibt ja gewisse Vorgaben auch. Erstens einmal, wer dran teilnehmen darf.
Ja, das ist richtig.
Es gibt ja auch Vorgaben, was zum Beispiel, was die Gewinn, was Gewinne anbelangt. Mhm. Und es gibt ja auch Vorgaben, in welcher Form sich, also Vorgaben, aber es gibt zumindest No-Gos für die Vergesellschaftung. Also es gibt einige Formen, die nicht gewählt werden dürfen, wie ich gelesen habe, wie zum Beispiel die Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Also es muss eine Rechtspersönlichkeit sein, so eine erneuerbare Energiegemeinschaft. Und es ist so, das ist letztlich eine Vorgabe im Sekundärrecht, aber jetzt halt auch im EAG oder auch im LBOG ist das umgesetzt, also das im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, natürlich hier und juristische Personen an so einer Energiegemeinschaft, insbesondere an der erneuerbaren Energiegemeinschaft, teilnehmen können. Die dürfen allerdings nicht Energieversorgungsunternehmen sein. Sondern es soll quasi außerhalb der Branche sein. Und das ist der wesentliche Punkt, es muss dieser Gemeinwirtschaftsgedanke, dieser Gemeinnutzgedanke auch dabei sein. Also diese erneuerbaren Energiegemeinschaften dürfen nicht in erster Linie auf Gewinn abziehen. Sondern sie sollen in erster Linie sozioökonomischen, grünen, ökologischen Effekten ihrer Mitglieder dienen.
Hat ein bisschen was Genossenschaftliches.
Da hast du vollkommen das richtige Wort gesagt, vollkommen richtig. Das ist ein Genossenschaftsgedanke, wobei man sagen muss, also die Genossenschaft ist nicht die einzige Gesellschaftsform, in der eine derartige Energiegemeinschaft, erneuerbare Energiegemeinschaft sein kann. Ich meine, Genossenschaften sind durchaus nicht unkomplizierte Konstrukte, muss man sagen, gesellschaftsrechtlich. Und wenn man sich vorstellt, das ist also sozusagen, wenn man sich das so vorstellt, wie das halt so die Politik sich das vorstellt, also die Nachbarn schaffen gemeinsam, nutzen gemeinsam Photovoltaikanlagen und so weiter, da sind Genossenschaften vielleicht ein bisschen kompliziert. Also gibt es sicherlich andere Möglichkeiten der Gesellschaftsform dennoch denkbar. Also Vereine, sage ich mal. Aber natürlich können es auch Kapitalgesellschaften sein, es auch Personengesellschaften. Aber es muss aber eine Rechtspersönlichkeit sein.
Eine Rechtspersönlichkeit.
Also Wohnungseigentümergemeinschaft, Miteigentümergemeinschaften, Gesellschaft, Bürgerrechte gehen nicht. Es soll eine Rechtsperson sein. Das ist die
Und der Hauptzweck darf nicht
die Gewinnerzielung
sein, wobei es nicht per se verboten ist. Das heißt, überschüssige Energie dürfte sozusagen auch eingespielt werden oder verkauft werden und die daraus resultierenden Gewinne dürften auch sozusagen auch wieder investiert werden, unter Umständen in die Anlage selber oder sogar wahrscheinlich auch in
einem gewissen Grad ausgeschüttet. Das ist eine sehr gute Frage, und das beschäftigt sich der Aufsatz des Kollegen Zenz auch damit, weil das sind auch diese Fragen der Gestaltung und sozusagen der gesellschaftsrechtlichen Organisation. Das ist nicht völlig klar, das Gesetz ist hier ziemlich offen, es wird halt immer dieser Gemeinnützigkeitsgedanke ins Spiel gebracht. Nur was das genau bedeutet, das lässt uns der Gesetzgeber offen. Ich glaube, das ist der Begriff Gemeinnützigkeit. Gibt es, glaube ich, in der österreichischen Rechtsordnung zu, weiß nicht, 100 Mal wird erwähnt und in unterschiedlicher Art und Weise, nicht nur im Steuerrecht, auch verwendet. Und das ist halt hier genau dasselbe Problem in Grün. Wir wissen eigentlich nicht, wie das genau passiert. Es ist natürlich eine Situation in dem Zusammenhang, muss man auch sagen, dass diese Unsicherheiten natürlich der Energiewende entgegenstehen. Es wäre schon sinnvoll gewesen, also es gibt hier begleitende Maßnahmen des Klimaministeriums, da gibt es eine Plattform, wo man sich austauschen kann mit Facts und irgendwelchen Auskunftsstellen und so weiter und so fort. Das ist alles da, aber rechtlich ist es manchmal nicht untrickreich. Und ich möchte vielleicht noch zwei Aspekte da ins Spiel bringen. Der wesentliche Punkt in der Energiegemeinschaft ist natürlich auch nicht nur, warum mache ich denn das? Ich meine, ich muss das natürlich auch als Privater oder als Kleiner oder als kleiner Unternehmen, muss das mich auch wirtschaftlich auch einen Sinn machen. Deswegen gibt es auch für diese Energiegemeinschaften, insbesondere für die erneuerbare Energiegemeinschaft, besondere Förderungen, nämlich Nachlässe im Netztarif, sage ich einmal. Da gibt es auch noch eine laufende Entwicklung dazu. Das heißt, die Netzkosten, die man für die Einspeisung zahlen muss, werden geringer. Es gibt Nachlässe und Förderungen Möglichkeiten der Förderung, auch noch für den sogenannten Überschussstrom. Da gibt es auch eine teilweise die 50% mögliche Förderung. Also da gibt es Ansätze, um diese Energiegemeinschaften tatsächlich ins Laufen zu bringen oder Förderung zu machen, damit das auch attraktiviert wird, weil sonst ist dieser Aufwand schon recht hoch, den man da.
Kurze Zwischenfrage, wie viel gibt's, kann man das sagen, wie viel gibt's denn da schon?
Also, da bin ich überfragt. Es gibt viele Projekte ins Laufen gebracht, sind, glaube ich, noch die wenigsten, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Also es gibt sicherlich schon Gründungsakte, es gibt hier schon entsprechende Verträge. Aber ob das jetzt wirklich schon sozusagen läuft, weiß ich nicht. Also ich,
das heißt, ob das Ding fliegt irgendwann einmal,
das
wird sich...
Das glaube ich schon. Also das würde ich nicht ausschließen. Nein, das glaube ich schon. Also, aber es ist wie gesagt, nicht völlig... Also man kann, wenn ich das so sagen darf, als völliger Laie an das Thema heranzugehen, ich glaube, da ist man tatsächlich überfordert. Das ist tatsächlich so, dass man da Experten braucht, weil es ist ja auch dann so, man muss ja diesen Strom dann auch einspeisen, dieser Strom muss aufgeteilt werden, muss verrechnet werden, etc. etc.
Und da komme ich. Es wird wohl immer einen führenden Partner brauchen in so einer Energiegemeinschaft, der ja auch das wirtschaftliche Risiko dann trägt.
Oder glaubst du, dass hier vier
Haushalte zum Beispiel am Land, sagen sieben Haushalte, wir stellen uns da jetzt im Marfeld eine Photovoltaikanlage hin.
Die Frage ist, ob sich es auszahlt, dass dieser Organisationsaufwand sich auszahlt im Verhältnis, wenn ich es nicht selber mache. Ja? Also das ist sicherlich ein Thema. Und man muss auch eins nicht vergessen, das Ganze ist sozusagen geschaffen, auch im Sekundärrecht, aus der Brille des Energierechts und dieser ganzen Daseinsvorsorgegedanken, Ökologisierungsgedanken, ist alles gut und schön. Nur das Gesellschaftsrecht, wenn man hier eine Gesellschaft gründet, ist ja durchaus trickreich. Also wenn man hier zum Beispiel Gesellschafter in einer Energiegemeinschaft, zum Beispiel in einer GmbH ist und man macht so eine Reform einer anderen Kapitalgesellschaft, dann muss man sich natürlich gut überlegen, denn wie das funktioniert mit Einlagenrückgewähr, mit Gewinn erzielen, was ist das mit den Ausschüttungen, mit der Zuweisung von Strom, wie man das sozusagen steuerrechtlich und gesellschaftsrechtlich optimal oder sozusagen zulässig überhaupt verwertet. Also das lässt uns der Gesetzgeber einfach freie Hand oder halt der Kreativität. Und es gibt durchaus Projekte, also ich bin ein sehr enger Verfolger der Szene, es gibt durchaus Projekte, die sind schon sehr weit. Allerdings, ob die schon tatsächlich operativ sind, wage ich zu bezweifeln, zumal auch Fragen der Messung, der Zuordnung von Strom und so weiter, das ist alles auch erst in Entwicklung.
Okay.
Aber in naher Zukunft werden wir das haben und es gibt immer wieder jeden Tag Meldungen, ja, die Energiegemeinschaft entsteht dort und aber ob das tatsächlich eine Energiegemeinschaft im Sinne der neuen gesetzlichen Regelungen ist oder in einer Genossenschaftsform.
Okay.
Ist ja noch dahingestellt, ja.
Ja, fein. Interessantes Thema.
Ein sehr interessantes Thema.
Auch das uns ja unter Umständen auch viele, auch vielleicht irgendwann einmal, vielleicht jetzt noch nicht in einem Jahr, aber vielleicht in 10, 15 Jahren, durchaus auch persönlich dann einmal betreffen.
Ja, das glaube ich durchaus. Also ich glaube, die Förderungen sind massiv. Also ich meine, die sind schon da und es gibt, wie gesagt, sehr viele Projekte, die Leute interessiert das auch. Ich frage mich eben nur sozusagen, das ist sozusagen mein Thema. Ich befasse mich mit dieser Materie doch schon seit vielen Jahren und ich frage halt, wie gesagt, ob die Organisationsthemen hier möglicherweise den Nutzen nicht übersteigen. Also das ist durchaus, ich meine, es ist eine Gesellschaft zu verwalten, auch eine Gesellschaft mit vielen Mitgliedern hat einen gewissen organisatorischen Aufwand und ich meine, so, die Leute wollen ja auch nicht nur einzahlen in Energiewende, sondern möglicherweise auch etwas davon haben.
Also, das davon haben, ja.
Das wird man sehen.
Ja. Ja, aber möglicherweise reicht dann das gute Gefühl aus hier sozusagen.
Das ist wahrscheinlich bei den meisten ohnehin
bei die Motivation.
Aber es muss ich auch sagen, es sind nicht nur Privatpersonen beschränkt, sondern es wird auch durchaus auch bei Unternehmen und innerhalb von Konzernen ist das durchaus ein Thema, wie man hier sozusagen seine Energieaufbringung optimieren kann und allfällige Förderungen lukrieren kann, ist das durchaus ein Thema. Also da gibt es durchaus immer wieder Projekte, die man halt dann auch letztlich wirtschaftlich bewerten muss, ob das tatsächlich fliegt oder nicht.
Gut, danke mal für diese Innensicht, Thomas. Zwei interessante Entscheidungen haben wir noch, die auch in dem Gebiet.
Ja, das stimmt. Wir haben einen Stromschwerpunkt sozusagen.
Das sind noch zwei sehr interessante Entscheidungen. Und zwar zum einen geht es über ein Grundstück verlaufende Stromzuleitung.
Ja.
Und das hat ein bisschen einen komplexeren Sachverhalt. Kannst du uns vielleicht kurz in einfachen Worten uns diesen komplexen Sachverhalt kurz schildern?
Ja, also wir haben
und auch das Ergebnis natürlich.
Ja, also ich werde es versuchen. Also wir haben da eine Entscheidung in der Ecolex abgedruckt, die letztlich eine exekutionsrechtliche Entscheidung ist. Es handelt sich um eine Exzendierungsklage. Also das ist 3 OB 108-21K. Wir haben das auch im Dispute Resolution auch nochmal abgedruckt für die Exzendierungsfrage, aber es geht hier letztlich über die Exzendierung hinaus. Es ist nämlich in dieser Entscheidung wird nämlich eine Grundsatzfrage durch den obersten Gerichtshof mehr oder weniger geklärt und letztlich war der Sachverhalt folgender, ich meine, ich verkürze das auf unzulässige Art und Weise. Bei einer Nachbarschaftsstreit ist es letztlich drauf, hat der eine Nachbar gegenüber den anderen Nachbarn einen Rechtstitel erwirkt, also einen Beseitigungsanspruch rechtskräftig erwirkt und auch einen Exekutionstitel, eine über seine Liegenschaft, nämlich über seine eigene Liegenschaft, führende Stromleitung, die in Urzeiten davor von Rechtsvorgängern der jeweiligen Streitteile von einem EVU dort verlegt worden ist, zu beseitigen. Also warum das der Fall ist, weiß man nicht, dass der Hintergrund ist nicht klar. Und jetzt ist es natürlich so, also da wurde diese Exekution dann bewilligt, dass diese Leitung rausgerissen wird aus dem Boden. Und was ist passiert? Der Netzbetreiber hat hier einen Exzendierungsanspruch geltend gemacht, um die Exekution zur Einstellung zu bringen. Und das war letztlich dann auch erfolgreich, weil es sich bei diesem Teilstück dieser Stromleitung um ein Teilstück seines Netzes handelt. Und da wurde nicht nur exekutionsrechtlich ausgesprochen, dass das zulässig ist, dass man halt die entsprechende Exzendierung machen kann, sondern die tatsächlich sachenrechtlich wichtige Vorfrage in diesem Zusammenhang ist, wer ist denn Eigentümer von Stromleitungen in der Erde, die über fremde Grundstücke verlaufen? Und wie du ja weißt, lernt man schon in der Einführung beim Jusstudium den Grundsatz Superficies Solo Cedit. Und davon gibt es nur gewisse Ausnahmen. Und man hat sich also schon lange Jahre, man denkt sich, das ist eigentlich was ganz Banales, müsste man eigentlich schon längst geklärt haben, im allgemeinen Zivilrecht gefragt, wem gehören diese Leitungen in der Erde? Ist das, weil die sind ja typischerweise schon recht fest verbunden mit dem Grundstück. Und ist das, steht das im Eigentum des Grundeigentümers oder ist diese Leitung im Eigentum des Netzbetreibers, diese Leitung auch betreibt? Und der OGH hat das einmal schon ausgesprochen, dass das tatsächlich im Eigentum des Netzbetreibers bleibt. Hat das allerdings zum Beispiel bei Telekom-Leitungen, also Glasfaserkabeln, etwas anders beurteilt. Da kommt es darauf an, ob es ein Durchleitungsgrundstück ist, also die Leitung quasi durchgeleitet wird oder in dem Grundstück endet. Je nachdem gibt es da eine entsprechende sachenrechtliche Zuordnung. Und in unserem Fall war das eben so, dass der OGH auch gesprochen hat, jetzt ist ganz klar, der Eigentümer dieser Leitung ist der Netzbetreiber und der darf halt auch entsprechend exzendieren und dann halt die Exekution zur Einstellung bringen. Das ist insoweit spannend, weil dazu gibt es tatsächlich bis jetzt nur eine halbe Vorentscheidung und einen Aufsatz von Peter Bedlinski und Stefola, die das, glaube ich, im Jahr 2003 einmal behaupten und sagen, ja, das ist einfach so. Und dass diese Leitung quasi ein Zubehör zur Hauptsache, zur Hauptanlage der Leitung ist und dadurch eben sozusagen im Eigentum des Netzbetreibers verbleibt. Im Starkstromwegerecht war das immer schon anders. Also wenn ich eine starkstromwegerechtliche Leitungsrecht, also zum Beispiel durch Enteignung und so etwas schaffe, dann habe ich hier Sonderzivilrecht. Normalerweise wird aber nichts enteignet, sondern wird einfach verlegt aufgrund einer vertraglichen Servitut. Dann ist es irgendwie ganz anders. Und da sagt man aber beides gleich, legt sich allerdings nicht fest, warum das so ist, aus der Natur der Sache oder aus dem Starkstromwegerecht analog. Also methodisch ist diese Entscheidung durchaus fragwürdig.
Ja, aber
Es ist eine sehr spannende Frage, weil es durchaus bei Telekom-Leitungen ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Man kann sich hier auch noch die Frage stellen, was ist denn die Hauptanlage beim Netz? Ja, also wo ist das? Ist es das nächste Umspannwerk, das größte Umspannwerk oder das Hauptumspannwerk? Und dann müsste man sich die Frage stellen, aber manche Umspannwerke können dann wieder anderen Netzbetreibern. Also der oberste Gerichtshof macht sich da ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach und vereinfacht die Sicht in eine komplizierte Welt.
Hat aber doch Dinge klargestellt. Das wollen wir
positiv zugute. Zumindest im Exekutionsrecht, ja.
Gut. Ein zweites Thema haben wir noch mit Konsumentenschutz rechtlichem Bezug. Und zwar, es handelt sich um eine Verbandsklage. Ich weiß nicht, was das VKI, Thomas?
Weißt du, das war eine Verbandsklage des VKI, ja?
Des VKI, ja. Und zwar, wie so oft geht es hier um unzulässige AGB, wenn das VKI auch dabei ist, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und auch hier hat der Oberste Gerichtshof einige unzulässige Klauseln in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Stromhändlers oder Stromlieferanten erkannt und einige interessante Aussagen dazu getroffen.
Ja, also das hat er durchaus gemacht. Also es gibt eine interessante Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Frage der Anpassung von Preisen von Stromhändlern, jetzt einmal sozusagen. Und das ist eine Entscheidung, also das ist die Entscheidung 5 OB 103-21i, die auch schon durch die Gazetten gerauscht ist und durchaus eine epochale Entscheidung wäre, wenn nicht was anderes eingetreten ist, auf das wir dann nachher noch kurz zu sprechen kommen. Hier geht es einfach schlicht und ergreifend, dass man versucht hat, eine Preisänderung durchzusetzen als Stromlieferant im Rahmen einer Zustimmungsfiktion, Änderungskündigung, ganz klar ist das nicht gewesen, wo man letztlich Indizes ins Spiel gebracht hat, die man durch eine vormalige AGB-Änderung sozusagen an die Strompreise angehängt hat. Und da hat der Oberste Gerichtshof mehrere Sachen ausgesprochen, die, glaube ich, ganz wichtig sind und die wir sozusagen, die nicht nur sozusagen Stromlieferanten selbst betreffen, sondern alle, die im Massenkundengeschäft verhaftet sind, nämlich, dass man Erklärungsfiktionen, also das gibt es ja nicht nur im Energiebereich, sondern und im Daseinsvorsorgebereich, sondern sonst auch, dass man also hier bei Dauerschuldverhältnissen Änderungen der Geschäftsbedingungen oder der Preise etwa durch Änderungskündigung gepaart mit Erklärungsfiktionen durchsetzt. Das ist jetzt grundsätzlich jetzt nicht nur eine böse, wie soll ich sagen, eine Boshaftigkeit der Unternehmer, das gegenüber den Kunden zu machen, sondern es liegt auch letztlich daran, dass es bei den Konsumenten ein schon noch ökonomisch oft untersuchtes Trägheitsverhalten gibt. Das heißt, wenn du eine Post bekommst von deinem, weiß nicht, Stromlieferanten oder von deiner Bank oder von wem auch immer, wo drinnen steht, bitte beändern da etwas, stimmen Sie uns zu oder machen Sie etwas, passiert in einem
guten. Ist der Rücklauf sehr gering.
Ja. Und dann gibt es eigentlich gerade im Bereich der Daseinsvorsorge das Problem, wenn ich sozusagen hier Änderungen ausschließlich durch ausdrückliche Zustimmungen halt vornehmen müsste, dass ich dann letztlich den Vertrag auslaufen lassen muss. Und das ist natürlich immer schon grundsätzlich blöd, wenn man sozusagen einen Bankenversicherungs- oder sonstigen Dauerschuldverhältnis-Vertrag hat. Aber gerade im Bereich der Daseinsvorsorge ist es halt dann dumm, wenn man halt dann gerade im Winter im Dunkeln oder in der Kälte sitzt. Und deswegen gibt es diese Erklärungsfiktionen. Die hat aber der Oberste Gerichtshof letztlich jetzt endgültig gekillt, weil er gesagt hat, sowas geht nur, wenn alle Vorgaben des KGG mehr oder weniger eingehalten sind. Alle Vorgaben des KGG heißt auch das Transparenzgebot. Das heißt, der Kunde müsste sich nach den Vorgaben des Obersten Gerichtshofs also völlig im Klaren sein bei Abschluss des Vertrages, was alles in Hinkunft einmal passieren kann. Das ist de facto unmöglich. Genau. Ist eine überzogene Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs. Ich habe das schon an anderer Stelle mehrfach kritisiert. Ist aber so, ist mittlerweile einbetoniert. Ich glaube, da kann man jammern, so wie man will. Diese Diskussion ist gegangen. Also Zustimmungsfiktionen, Vertragsänderungen oder Preisänderungen, das kann man, glaube ich, auf eine gewisse Zeit vergessen. Aber er hat auch andere Punkte auch noch getroffen.
Ja, aber da gibt es jetzt eine Änderung, eine doch bedeutende, auch für diese Entscheidung interessante und bedeutende Änderung.
Das kann man wohl sagen, weil sozusagen quasi nach Redaktionsschluss hat der Gesetzgeber uns etwa neuen Stoff gegeben im Bereich des Preisänderungsrechts bei Stromlieferbedingungen. Er hat nämlich durch den neuen Paragraph 80 2a LWOG 2010 eine einseitige Preisänderungsbefugnis von Stromlieferanten eingeführt. Die dürfen sich dann auch lösen. Da gibt es auch verschiedene Formalvoraussetzungen. Das ist halt also ein bisschen kompliziert und etwas unklar mit Musterformulierungen der Regulierungsbehörde und vieles anderes mehr. Ich darf die Leser da bitte auf das Dreierheft der Ecolex verweisen. Wir haben da schon eine erste Stellungnahme und einen Beitrag eines Rechtsabteilungsleiters, der sich mit diesen Themen alltäglich herumschlagen muss.
Gut, haben wir schon auch einen Blick in die nähere Zukunft geworfen. Letztes Thema für heute, schon auch ein sehr, sehr praxisnahes Thema, geht es um Cyberattacken gegenüber Firmen.
Genau.
Das kommt ja häufiger vor, als man meinen möchte. Grund, warum man das vielleicht nicht so mitbekommt, ist, dass sehr viele Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen hier natürlich den Gang an die Öffentlichkeit scheuen. Manchmal kriegt man es mit, es gibt hier unterschiedliche Strategien, auch Kommunikationsstrategien. Es gibt Unternehmen, die das sehr offensiv in ihre Kommunikation einbauen, aber Unternehmen auch, die sagen, da wollen wir uns lieber bedeckt halten. Tatsache ist, dass es recht häufig vorkommt und hier stellt sich oder kann sich natürlich auch die Frage stellen einer möglichen Geschäftsführerhaftung.
So ist es, ja.
Bei einer Cyberattacke sollte der Geschäftsführer in einer Art und Weise gehandelt haben, dass man ihm das jetzt umhängen kann und also eine gewisse Schuld hier mit anlasten kann.
So ist es,
dass es überhaupt zu dieser Cyberattacke kam. Es geht hier im konkreten Fall um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, 8 OBA 109 aus 20T. Die ist, glaube ich, vom August letzten Jahres. Und das war schon ein enormer Schaden. Da ging insgesamt von 50 Millionen Euro wurde hier dieses Geld war auch weg. Das war nicht mehr. Das ist irgendwo in China letztlich dann verschwunden. Und die Cyberattacke, um die es ging, war ein sogenannter SEO Fraud oder es gibt mehrere Begriffe dafür oder ein Fake President Fraud, genau. Also ist ganz witzig, in China gibt es da, ich habe das kurz nachgelesen, Thomas, in China gibt es da einen eigenen Begriff, und zwar ist das Betrug mit der bemalten Haut, zum Beispiel in Anlehnung an eine Märchenschreckgestalt. Ja, ich habe das...
Also mit einem Wort ist es so, da versteckt, da verkleidet sich jemand als CEO oder als Vorgesetzter.
Mehr oder weniger, aber sehr...
Und weist auf sehr gefinkelte Art und Weise die Mitarbeiter an, ihm viel Geld in irgendwelche dunklen Kanäle zu überweisen.
Richtig, aber das ist aber so gefinkelt, und zwar nicht nur jetzt mit einer banalen, du kennst ja auch diese die E-Mails, die man manchmal kriegt, also die in schlechtem Deutsch verfasst sind und uns allen jetzt zu Millionären machen wollen oder zu Erben eines verstorbenen Ölmagnaten, die wir ja sehr oft bekommen, sondern das ist wirklich sehr, sehr tricky angelegt. Und letztlich ist auch die Art und Weise, wie das erfolgt, auch entscheidend für die Haftung des Geschäftsführers.
Wir haben da einen schönen Beitrag von Schönborn Löw, die sich damit auseinandersetzen, mit dieser von dir erwähnten Entscheidung, und die auch schon besprechen und auch da tun, dass man hier, also wie soll ich sagen, eine Haftung der Geschäftsführung, die halt hier sozusagen von der Gesellschaft in Anspruch genommen wurde, mit Augenmaßen nur vornehmen kann, beziehungsweise weil die Trickreichheit dieser CEO-Frauds schlicht und ergreifend, gerade in dem Fall, das ist ja schon ein Fall, der länger zurückliegt, das war ja, glaube ich, im Jahr 2016 oder 2017, als das eingetreten ist. Ja. Die war halt schon, also da war schon der Trickreichtum war schon wirklich extrem hoch. Und da musste man halt als Geschäftsführer trotz Einrichtung eines internen Kontrollsystems dann letztlich nicht haften. Ja, das ist sozusagen der Ausgang dieser Entscheidung. Allerdings sagen die Autoren auch, dass man bitte heutzutage auf derartige Tricks vielleicht weniger hineinfallen darf als Geschäftsführer, beziehungsweise man als Geschäftsführer durchaus aufgerufen ist, seine internen Compliance-Systeme noch einmal sozusagen auf diese Themen auch noch zu prüfen.
Noch einmal.
Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, weil ich meine, wie du selbst gesagt hast, in dem Fall sind, glaube ich, über 50 Millionen Euro irgendwohin verschwunden. Ja.
Irgendwohin verschwunden, größtenteils nicht wieder aufgetaucht. Und ich glaube, in dieser konkreten Entscheidung hat zwar der OGH die Haftung des Geschäftsführers verneint, aber sozusagen geprüft wird hier noch, sozusagen es gibt hier Ressort-Geschäftsführer, ob hier möglicherweise die Zuständige, wenn man so will, also für Finanzen Zuständige, der Beklagte war im konkreten Fall jetzt gar nicht für die Finanzen im Unternehmen zuständig, also mehr oder weniger schaut man sich hier den CFO oder ist genau. An den CFO ein anderer Maßstab auch anzulegen als an den CEO, gegen den die Klage gerichtet war. Auf jeden Fall, ich finde eine sehr interessante Entscheidung, weil, wie gesagt, es passiert häufig, der Schaden ist riesengroß und letztlich sind auch die wenigsten wirklich, wenn das so tricky gemacht ist, auch die wenigsten davor gefeit. Also aufpassen heißt es.
Auch sozusagen. Genau. Man sollte den Leuten vielleicht, man sollte das ohnehin in der Entscheidung auch angeführte Vier-Augen-Prinzip und diese ganzen Themen bei Überweisungen, insbesondere bei den hohen Beträgen, vielleicht tatsächlich ernst nehmen. Und man weiß ja das aus eigener rechtsberaterlicher Erfahrung, dass das die Klienten, das ist doch sehr, wie soll ich sagen, also das Vertrauen ist gut, aber manchmal ist Kontrolle tatsächlich besser.
Ja, vor allem diese internen, diese sogenannten IKS, diese internen Kontrollsysteme, auch wieder einer regelmäßig dann doch einer Evaluierung
unterziehen. So ist es. Und das würde dann die Haftung ausschließen.
Ja, wir sind am Ende. Wir sind am Ende, Thomas. es hat wieder Spaß gemacht, waren interessante Themen. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause vor den Geräten.
Zu Hause vor den Geräten. Vielleicht sind die Leute nicht zu Hause.
Auch nicht, ja, das stimmt allerdings. Ich mein Gott, ich bin noch so oldschool.
Du bist oldschool.
Man ist noch so schollengebunden irgendwie und hockt noch irgendwo, aber heutzutage ist ja alles mobil und die Leute werden ja unterwegs und so. Ich muss mich da erst umstellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das tue ich auch.
Und wenn es Ihnen gefallen hat, wie gesagt, empfehlen Sie uns weiter, schalten Sie uns wieder ein bei der nächsten Folge dann. Und das Schlusswort, Thomas, gebührt wie immer dir.
Ja, danke, Markus. Ich darf die Hörer auch gleich aufmerksam machen. Der Podcast 3 ist auch schon in Vorbereitung. Wir werden uns dann mit einem interessanten Thema eben gerade auch, das ja gerade besonders aktuell ist, Preissteigerungen im Energiebereich auseinandersetzen, intensiv mit einem Experten, so viel kann man schon ankündigen. Ich hoffe, dass das auch auf Interesse stößt. Inflationsfragen sind ja tatsächlich derzeit in aller Munde, leider Gottes. Aber dennoch, in diesem Sinn, Markus, wir hören uns.
Zu Recht.